Gottes Wegführungen wahrnehmen. Paulus wird nach Rom gebracht. So habe ich diese Predigt heute überschrieben. Und ihr seht schon an den Kapitelangaben 21 bis 26, das ist ganz viel und das können wir unmöglich heute alles wahrnehmen. Es soll so ein kleiner Einblick sein, genau genommen, wie es dazu gekommen ist, dass Paulus überhaupt nach Rom gebracht wurde. Also bis nach Rom kommen wir heute nur so ganz indirekt. Alle, die vor zwei Wochen da waren, die kennen schon dieses Bild. Es geht um die Missionsreisen. Wir hatten uns angeschaut, wie Gott redet. Dass Gott durch den Heiligen Geist redet. Und was kann das bedeuten? Es bedeutet oder kann bedeuten, dass wir gemeinsam hinhören in Gebet und Bibel lesen auf das, was Gott uns sagt. Wir erfahren Bestätigungen auf dem Weg, wie wir unterwegs sind. Die geistliche Welle surfen, also nicht erst Wind machen, sondern das, was da ist, das, was Gott schon tut, nutzen. Oder dass wir die Schwierigkeiten auf dem Weg wahrnehmen, Anfechtungen oder auch Widerstand und es ist Zeit, manchmal auch zu kämpfen oder alternative Wege zu suchen. Sei flexibel, sagt die Bibel, war das Stichwort. Und es ist uns aufgefallen, dass das ja ein sowohl als auch ist. Es kann das bedeuten. Woher weiß ich eigentlich, ob ich jetzt es Zeit ist zu kämpfen oder andere Wege zu suchen, ob das Bestätigung oder Widerstand ist? Es geht nur im Heiligen Geist, in einem Leben im Heiligen Geist. Das war das Bibelwort 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das ist Gottes Werk in uns. Und wer sich das nochmal in Ruhe anhören möchte, die Predigt ist natürlich auch über unsere Homepage abrufbar. Und was das bedeuten kann, dass dieser Geist der Liebe und der Besonnenheit und der Kraft unter uns unterwegs ist und in jedem wohnt, das wollen wir uns heute mal noch einmal anschauen und noch einmal mit einer Missionsreise in Anführungszeichen. Es gibt ja in der Apostelgeschichte 4 davon, wobei die vierte eigentlich keine Missionsreise mehr ist, sondern da wird Paulus, wie schon gesagt, nach Rom gebracht. Ist also dann letztlich in Rom angekommen und ihr seht schon, das ist ein ziemlich kruscheliger Weg, den er da unterwegs war und ich lade herzlich ein, wirklich das in Ruhe mal zu Hause nachzulesen. Apostelgeschichte, die Kapitel 21 bis zum Schluss. Das startet in Jerusalem und dann war Paulus 2 Jahre in Caesarea, also an der Küste dort noch in der Nähe und dann wurde er nach Rom gebracht und das ist auch ganz spannend zu lesen, was da alles los war. Aber heute fangen wir noch sozusagen einen Schritt vorher an, nämlich diese sogenannte dritte Missionsreise endete in der Hafenstadt Tyrus, etwas nördlich von Jerusalem. Und als Paulus dort also ganz durch Europa und Kleinasien gezogen ist und sie dann mit dem Schiff dort angekommen sind, das Erste, was sie gemacht haben, war, dass sie die Gemeinde dort aufgesucht haben. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 21, Vers 4. Wir machten die Jünger ausfindig und blieben 7 Tage bei ihnen. Aufgrund einer Eingebung, die vom Heiligen Geist kam, warnten sie Paulus dringend davor, nach Jerusalem weiterzureisen. Also erstmal haben sie die Geschwister gesucht. Das ist eine gute Angewohnheit, wenn man in eine neue Stadt kommt, dass man erstmal schaut, wen gibt's denn hier so? Damals gab es wahrscheinlich noch nicht ganz so viele Gemeinden wie in München. Sie suchen die Gemeinde und haben Gemeinschaft mit ihnen und die haben eine Eingebung vom Heiligen Geist steht hier. Das ist die Frage, der wir heute weiter nachgehen. Wie geschieht das eigentlich, dass der Geist Gottes redet und wir einen Weg mit ihm von Gott her zusammenfinden? Hier, was eine Eingebung ist, kann man jetzt raten, was das sein könnte, ob da jemand einen Gedanken hatte, der ganz fest von Gott her war oder was auch immer. Jedenfalls eine Eingebung. Und sie warnen hier, Paulus, er soll doch nicht nach Jerusalem reisen. Das war ihnen aufs Herz gelegt worden, diese Warnung, Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Das ist gefährlich, für dich wahrscheinlich. Mehr wird hier gar nicht gesagt. Paulus ist also angekommen, eine erste Warnung hört er hier vom Heiligen Geist eingegeben und dann zieht er weiter zunächst nach Caesarea. Also das Caesarea, was dort am Meer liegt. Wir hatten uns vor zwei Wochen schon Antiochia genauer angesehen, was nach einem Kaiser benannt ist. Caesarea ist auch nach dem Caesar genannt. Deswegen gab es relativ viele Caesareas in der ganzen Welt damals, zu Ehren des Kaisers, des Caesars. Dort gibt es eine Gemeinde um den Philippus. Das ist der Philippus, der am Anfang der Apostelgeschichte einer von diesen sogenannten Diakonen ist, der aber relativ schnell was ganz anderes gemacht hat, evangelisierend losgezogen, und der ist da in Caesarea hängen geblieben und hat dort eine Gemeinde gegründet. Und den besucht dort der Paulus, sie haben Gemeinschaft miteinander, und wieder geschieht Gottes Reden durch den Heiligen Geist. Wir lesen davon in Kapitel 21, 10 bis 14. Wir hielten uns einige Tage in Caesarea auf. Während dieser Zeit kam ein Prophet namens Agabus dort aus Judäa dorthin und suchte uns auf. Er nahm Paulus den Gürtel ab, fesselte sich damit selbst die Hände und Füße und sagte: So spricht der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem genauso fesseln. Und dann werden sie ihn an die Heiden ausliefern. Als wir das hörten, flehten wir und die Gemeinde dort Paulus an: Geh nicht nach Jerusalem. Also wieder das Gleiche hier. Der Heilige Geist spricht, diesmal durch diesen Propheten, also einen Mensch, der besonders prophetisch begabt war. Agabus, sonst wissen wir von dem nichts, der kam aus Judäa, also extra aus dem Süden hochgereist, weil Gott ihm das aufs Herz gelegt hat. Er warnt hier den Paulus, so wie das schon auch in Tyros passiert ist, und es wird etwas konkreter. Die Juden werden dich fesseln und dann an die Heiden, das hieß damals an die Römer, ausliefern. Also das Bild wird langsam deutlicher, worum es da gehen soll. Und wieder diese Warnung, und alle, die dort sind, flehen ihnen an: Geh nicht nach Jerusalem, es ist zu gefährlich für dich. Was macht Paulus mit diesem Reden des Heiligen Geistes, was dort so massiv auf ihn zukommt? Wir lesen direkt weiter. Aber Paulus antwortete: Warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem für den Herrn Jesus fesseln zu lassen, ich bin auch bereit, für ihn zu sterben. Er ließ sich nicht umstimmen. Schließlich gaben wir es auf und sagten: Der Wille des Herrn soll geschehen. Also obwohl es so ein deutliches Reden, ein deutliches Warnen hier gibt durch den Heiligen Geist, Paulus ist davon überzeugt, er muss dorthin, und selbst wenn er dort für Jesus sterben wird, und letztlich einigen sich alle darauf, dann werden wir sehen. Der Wille des Herrn soll geschehen, es wird sich also erweisen, was dabei jetzt rauskommen wird. Ein erstes Reden des Heiligen Geistes an diesen ersten beiden Gemeinden, die Paulus dort besucht. Und wir wollen mal einen Notizblock nehmen und uns so ein paar Notizen machen, damit wir die mitunter recht komplizierten Dinge, die hier kommen, uns auch sortieren. Also in diesem Kapitel Apostelgeschichte 21, da warnen die Gemeinden in Tyrus und in Caesarea und insbesondere dieser Prophet Agabus den Paulus. Er wird gefangen genommen und er wird an die Römer ausgeliefert, überliefert werden, um mit dieser Zeichenhandlung reden vom Heiligen Geist. Während wir das so aufschreiben, wollen wir uns so ein paar Kürzel dran machen, nämlich ein G oder ein M. Ein G, dass wir sagen, das ist Gottes Reden, was wir hier wahrnehmen. Da redet Gott unmittelbar. Und ein M im Sinne von, na, das sind menschliche Überlegungen. Das ist etwas, wo wir nicht genau wissen, was sollen wir davon halten. Denn dieses Zeichen oder dieses Reden von Paulus muss ja gedeutet werden. Und das passiert hier auch, nämlich recht unterschiedlich. Die Gemeinde deutet es so, dass sie dem Paulus sagt: Geh nicht dorthin. Es ist eine Warnung von Gott. Er möchte dich warnen, dass du dort nicht hingehst. Und Paulus sagt: Ich bin bereit und willens, in Jerusalem für Jesus zu sterben. Er versteht es also ganz anders als Herausforderung, als Ermutigung, vielleicht sogar als Trost. Also ist das hier Gottes Reden, ist das menschliches Reden? Gar nicht so einfach zu entscheiden, wie man so ein Reden Gottes dann interpretiert. Man kann es sehr unterschiedlich interpretieren. Und deswegen wollen wir uns auch so ein paar Notizen machen, oder ich habe ein paar Vorschläge, wie man sie machen könnte, was das für dich und mich bedeutet. Wir wollen ja nicht nur Paulus hier begleiten, nicht nur gucken, was hat Paulus denn so erlebt, sondern wir wollen uns fragen, kann uns das etwas zu sagen haben für unsere Nachfolge, dass wir als Nachfolger und Nachfolgerinnen mit Jesus unterwegs sind. Das Erste, was wir hier feststellen, Gott redet auf ganz verschiedene Weise. Also er hat ein breites Spektrum, sein Reden deutlich zu machen. Wenn wir sagen würden, Gott redet nur so, nur durch Zeichen, nur durch Eingebung oder nur durch Bibeltexte oder nur durch irgendwas anderes, dann wäre das eine Verkürzung. Wir merken schon in diesen kurzen Versen eine Fülle an dem, wie Gott reden kann. Aber Das Zweite gehört auch dazu. Obwohl wir alle mit Jesus leben, obwohl wir den Heiligen Geist haben, deuten wir das Gehörte mitunter recht unterschiedlich. Der eine sagt, das ist eine Warnung, geh auf keinen Fall. Der nächste sagt, das soll ein Trost sein, damit du weißt, was auf dich zukommt. Also sehr unterschiedlich gedeutet. Das, was Gott redet, muss gedeutet werden. Und oft bringt erst die Zukunft den Schlüssel zum Verstehen. Also das wirst du wahrscheinlich auch in deinem Leben erfahren haben, dass du Reden Gottes wahrnimmst, ermutigt bist, gewarnt bist und sagst so, ich lasse mich drauf ein und dann werde ich erst sehen, was wird da jetzt wirklich draus? Was ist jetzt tatsächlich von diesen vielen Möglichkeiten, die ich mir jetzt ausgedacht habe oder die ich gehört habe, was wird hier tatsächlich zum Reden Gottes? Paulus nun hört das und wie gesagt, er macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Er lässt sich also nicht abschrecken und sagt nicht, ich fahre woanders hin, hätte er auch machen können. Nein, er geht nach Jerusalem. Und sehr schnell dort passiert, dass er in Auseinandersetzung gerät mit den jüdischen Autoritäten dort. Dass sie also Anstoß nehmen an dem, was er dort sagt und zu tun kriegt, so dass er verhaftet wird zum Schutz vor den jüdischen Autoritäten. Und dann ergibt es sich, dass er sehr freimütig erzählen kann, was Gott in seinem Leben getan hat. Dass Jesus ihm also begegnet ist vor Damaskus, dass Jesus ihn beauftragt hat, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus allen Menschen zu sagen. Und das erzählt er dort sehr freimütig. Und dann geht es folgendermaßen weiter in Apostelgeschichte 21, jetzt ab Vers 22. Bis zu diesen Worten hatten die Leute Paulus ruhig zugehört. Aber jetzt fingen sie an zu schreien, weg mit ihm, so einer muss von der Erde verschwinden, er darf nicht am Leben bleiben. Sie tobten, rissen sich die Kleider vom Leib und warfen Staub in die Luft. Der römische Kommandant befahl, Paulus in die Festung zu bringen. Also Paulus wird hier in Schutzhaft genommen, sozusagen, um ihn also sein Leben an dieser Stelle vor dem Mob, vor einer Lynchjustiz zu schützen. Und damals hatte man recht eigenartiges Verständnis von Schutzhaft oder auch von Verhörmethoden. Das wird jetzt gleich im nächsten Vers deutlich. Dieser römische Kommandant ordnete an, Paulus unter Peitschenhieben zu verhören. So wollte er herausfinden, warum seinetwegen unter den Leuten so ein Tumult entstanden war. Das ist wahrscheinlich auch eine Methode, um das rauszukriegen. Paulus war schon zur Auspeitschung festgebunden. Da sagte er zu dem Hauptmann, der die Aufsicht führte, dürft ihr denn einen römischen Bürger auspeitschen, noch dazu ohne ordentliches Gerichtsverfahren? Also Paulus ist jetzt hier, so wie es angesagt ist, gefangen genommen, kommt in Lebensgefahr und jetzt sagt er, hallo, ich bin Römer. Ich bin sogar, und das in den nächsten Versen stellt sich dann raus, sogar von Geburt an Römer und für die gelten andere Regeln. Also römische Bürger haben besondere Rechts- und Rechtsstatus und den nimmt Paulus hier in Anspruch. Sagt, hallo, ich bin Römer, hier könnt ihr nicht mit mir verfahren und dann diskutieren sie das ein bisschen und dann kommt in Vers 29, die Männer, die ihn verhören sollten, ließen sofort von ihm ab und der Kommandant bekam es mit der Angst zu tun, denn nun war ihm bewusst, dass Paulus ein römischer Bürger war und er hatte ihn fesseln gelassen. Also das wäre jetzt gefährlich geworden, wenn er ihn jetzt weiter festgehalten hätte. Also nochmal kurz die Notiz dazu. Paulus wird tatsächlich von den Römern gefangen genommen und Paulus kommt in Lebensgefahr und wird dabei aber auch bewahrt, schutzhaft. Und dann beruft Paulus sich auf sein römisches Bürgerrecht. Machen wir uns nochmal diese Notizen. Das erste ist klar Gottes Handeln. So hat er es ja auch angesagt durch den Heiligen Geist, dass also das passieren wird. Und dann beruft Paulus sich auf sein römisches Bürgerrecht. Was ist das eigentlich? Man weiß nicht so recht. Ich habe mal ein M dazu gemalt. Das klingt doch sehr menschlich, was Paulus hier auf einmal macht. Er zieht sozusagen die Schutzkarte römisches Bürgerrecht. Erinnert ihr euch, was er noch in Caesarea gesagt hatte? Auch wenn, ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem für den Herrn Jesus fesseln zu lassen, also gefangen nehmen zu lassen, ich bin auch bereit, für ihn zu sterben. Also mir zumindest geht das so, dass sich da eine kleine Spannung auftut. Zwischen dem, was er da sagt, ich bin bereit, für den Herrn zu sterben, komme, was da will, was ich sehr beeindruckend finde und überhaupt Hochachtung davor habe, aber hier auf einmal, wo es dazu kommen könnte, zieht er die Karte römischer Bürger. also nicht, und er betete und flehte den Herrn an, dass er ihn bewahren möge oder so, das wäre eine andere Möglichkeit, sondern hier macht der, beruft er sich auf sein römisches Bürgerrecht. Da tut sich für mich zumindest eine Spannung auf. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich möchte es aber mal für uns hören. Was können wir daraus für uns persönlich hören? Zum einen, dass Gott uns auf seinen Wegen führt. Das wird hier deutlich, dass Gott einen Weg hat mit dem Paulus. Das war vorher noch nicht ganz klar, was es da für ein Durcheinander, für ein Tumult in Jerusalem geben wird. Aber Gott führt auf seinen Wegen und führt auch hier den Paulus. Aber das wird auch deutlich, Gott zieht nicht seine Pläne hier gnadenlos durch. So als wenn nur noch so eine Art Computerprogramm abläuft und dann kommt dabei raus, was Gott sich vorher gedacht hat. Oder so ein Uhrwerk, für etwas altmodischere Uhrwerk, was aufgezogen wird und dann sich abläuft. Gott scheint offensichtlich mit dem umgehen zu können, was dort sich jetzt tatsächlich ergibt. Und noch mehr, wenn wir es für uns hören, Gott kann sogar unsere Ängste, unser Versagen und auch unsere Sünden in seine Wegführung mit einbauen. Also ich will das mal so interpretieren, Paulus prüft sich auf sein römisches Bürgerrecht, dass er auf einmal Angst bekommt oder zumindest Furcht bekommt, das, was er eigentlich so im Herzen für Gott tun will, durchzuziehen. Aber Gott kann damit umgehen. Und ich denke, das müssen wir für uns vielleicht noch mehr als Paulus, wir für uns auch hören. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass er mit uns ans Ziel kommt, dass wir immer sündlos sind, dass wir nie Ängste haben, dass wir nie versagen. Also wenn Gott auf solche Leute angewiesen wären, damit er seine Wege gehen kann, ich glaube, dann käme er nicht sonderlich weit. Jedenfalls mit mir nicht. Bei dir mag das was anderes sein, aber bei mir ist das so, wenn Gott darauf angewiesen wäre, dass ich immer glaubensvoll, ohne zu versagen, ohne Ängste, auch ohne Schuld, ohne Sünde, mit ihm unterwegs bin, dann hätte er schon lange aufgeben müssen. Gott kann das mit einbauen. Das heißt nicht, dass das ein Freibrief ist zu sündigen, Freibrief Angst zu haben oder zu versagen. Aber wir müssen nicht Angst davor haben, dass Gott sagt, so jetzt kann ich mit dir aber nichts mehr anfangen. Du warst so glaubensvoll, wolltest sogar für mich sterben hier, das habe ich sehr wohltuend wahrgenommen. Aber jetzt auf einmal kneifst du, tja, Schluss, Ende aus. Nein, Gott kann damit umgehen. Er kann das mit einbauen. Wenn Sündhaftigkeit die Voraussetzung wäre, dass Gott zum Ziel kommt mit uns, ach, ich weiß nicht, wann er dann schon aufgehört hätte. Gott kann das. Das ist gut. Das ermutigt uns. Das passt auch gut zu dem, was wir ganz am Anfang und auch bei der Anbetungszeit gehört haben, zu dem Wochenvers, dass Jesus das geknickte Rohr eben nicht ganz ausrupft und zerbricht oder die Flamme ausbläst, sondern er kann damit umgehen. Und mit Paulus kann er offensichtlich umgehen. Nun sitzt der Paulus aber jetzt noch einen Schritt weiter in Jerusalem fest. Na, also jetzt sitzt er da im Gefängnis, in Schutzhaft zwar, ist dem entgangen, dass er jetzt da ausgepeitscht wird, was im Übrigen bei den Römern recht nicht nur schmerzhaft, sondern auch tödlich sein könnte. Also er sitzt da jetzt, aber eigentlich war ja jetzt immer die Rede davon, dass er nach Rom kommt. Aber vielleicht ist dir aufgefallen, von Rom war noch nie die Rede jetzt bisher. Weder in den prophetischen Ansagen, die wir am Anfang hatten, noch, also wenn ihr das jetzt alles nachlesen würdet, bis hierher diese einigen Kapitel, da kommt Rom überhaupt nicht vor. Also wie kommen wir darauf, dass Paulus nach Rom geht? Kleiner Einschub, Paulus hat für sich den Wunsch gehabt, nach Rom zu kommen. Das wird schon früher deutlich, wenn wir uns den Römerbrief anschauen. Ich habe mal diesen Teil rausgenommen aus dem Römerbrief Kapitel 1, die Verse 10 bis 11. Und dort schreibt er an die Römer, in jedem Gebet bitte ich darum, dass ich nach Gottes Willen endlich zu euch kommen kann. Denn ich möchte euch so gerne einmal treffen. Ich möchte euch gerne etwas von der Gabe weitergeben, die mir vom Heiligen Geist geschenkt wurde. Dadurch möchte ich euren Glauben stärken. Die meisten gehen davon aus, dass der Brief an die Römer in Ephesus geschrieben wurde, aber auf jeden Fall während der dritten Missionsreise, also als er irgendwo in Europa oder in Kleinasien unterwegs war, der Paulus. Und da hat er den Wunsch, nach Rom zu kommen. Er hat das, kannte die Römer noch nicht, also die Gemeinde ist völlig ohne ihn dort gegründet worden, hat von ihnen einiges gehört. Und er wollte nach Rom kommen, weil er so die strategische Planung hatte, von Rom aus kann ich dann nach Westeuropa ziehen, also nach Spanien will er und noch weiter rüber, Also für euch ist Westen dann hier, also nach Westen rüber in die Richtung. Das war so seine Planung. Das hat er auf dem Herzen gehabt. Und parallel dazu finden wir das auch in der Apostelgeschichte, also ein paar Kapitel vor dem Teil, den wir uns gerade anschauen. Nachdem er in Ephesus mit seinem Dienst fertig ist und weiterzieht, lesen wir, als dies aber beendet war, also der Dienst in Ephesus, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen hatte, also Kleinasien noch, nach Jerusalem zu reisen und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Also das war etwas, was er sich vorgenommen hatte. Er wollte nach Jerusalem, den Teil hat er jetzt geschafft, und jetzt muss er noch irgendwie nach Rom kommen. Aber das sieht im Moment nicht so richtig günstig aus. Er hängt da in Jerusalem fest, im Gefängnis unter Todesbedrohung. Aber jetzt passiert was ganz Spannendes. Das war bisher so seine Pläne, das, was er vorhatte. Und jetzt kommt in Apostelgeschichte 23, Vers 11 ein Schlüsselerlebnis auch für Paulus. In der folgenden Nacht erschien der Herr dem Paulus und sagte, nur Mut, denn wie du in Jerusalem für mich als Zeuge aufgetreten bist, so sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Das ist das zweite Mal, dass Rom als Stadtbezeichnung in der Apostelgeschichte vorkommt. Hier kommt der Herr ins Spiel. Also wenn in der Apostelgeschichte vom Herrn die Rede ist oder auch in den Briefen bei Paulus, ist damit meistens Jesus gemeint, kann auch Gott der Vater gemeint sein, ist ein bisschen schillernd, aber ist ja auch bei der Dreieinigkeit hin und wieder etwas schillernd. Also der Herr, Jesus selbst, erschien ihm in der Nacht. Wieder wüsste ich gerne, wie das geht. Was hat er denn da erlebt? Hat er ein Bild? Hat er irgendwas gehört? Wie ist das denn, wenn Jesus jemanden erscheint in der Nacht? Ich kann da jetzt nicht so richtig mitreden. Aber es ist eine starke Erfahrung, die Paulus macht, dass Jesus unmittelbar zu ihm redet. Nicht durch Propheten wie vorher. Und er ermutigt ihn. Er sagt jetzt, du bist hier in Jerusalem, mein Zeuge, hast also das Evangelium bezeugt, deswegen sitzt er auch im Gefängnis. Und so sollst du das auch in Rom machen. Das erste Mal, dass Gott sozusagen oder Jesus sich zu dem stellt, was Paulus schon vorhat. Aber nicht nur. Wenn wir diesen Vers in der Apostelgeschichte uns nochmal genauer anschauen, dann wird da etwas Interessantes deutlich, dass Paulus sich das im Geist vorgenommen hat, steht da. Diese Reiseroute, die er da sich überlegt hat. Im Geist. In den modernen Übersetzungen steht nur, er entschloss sich, steht da. Fast alle neuen Übersetzungen übersetzen, er entschloss sich, nach Jerusalem zu reisen. Es steht da aber eigentlich im Geist. Ich weiß nicht, warum man das unter den Tisch fallen lassen kann, weil ich meine, das bedeutet nicht nur, dass Paulus einen Geist hatte oder im Verstand sich irgendwas überlegt hat, sondern Paulus lebte im Heiligen Geist. Oder der Heilige Geist lebte in ihm. Also das, was er sich dort überlegt, wo er plant, das ist zugleich in der Geistesgegenwart überlegt. Und das wird nochmal deutlich, wenn er hier sagt, ich muss auch Rom sehen. Wenn in der Bibel, vor allen Dingen auch im Neuen Testament, dieses indirekte Passiv benutzt wird. Also ich muss, das ist ja nicht, ich will, wäre was anderes. Ne? Ich muss, so eine Art indirektes Passiv, das verhüllt, dass eigentlich Gott derjenige ist, der da handelt. Wenn Paulus sagt, ich muss Rom sehen, dann heißt das, für mich ist das so, dass Gott mich nach Rom drängt. Ich erlebe das, dass das Gottes Auftrag ist, nach Rom zu gehen. Also das kommt jetzt hier zusammen. Paulus hat diesen Eindruck im Geist gehabt schon lange, dass er über Jerusalem nach Rom reisen soll. Und jetzt stellt sich Jesus dazu in diesem nächtlichen Erlebnis, in dem, was immer Paulus da erlebt hat. Er nimmt Jesus selber sein Reden wahr. Und Jesus tröstet ihn auf der einen Seite, nur Mut, also ermutigt ihn, dass er auf dem richtigen Weg ist, dass es jetzt kein Irrtum war, dass er nicht irgendwie abgewichen ist, sondern dass Jesus dazu steht. Also kurze Notiz wieder, Paulus hatte schon lange im Geist, also im Heiligen Geist, die Gewissheit, nach Rom reisen zu müssen, dass das also sein Auftrag sein soll. Von dort, eigentlich wollte er, wie gesagt, weiter starten. Und Jesus, nämlich der Herr, ermutigt und stärkt Paulus erstmal. Also er sagt nicht, wie konntest du so kleingläubig sein und jetzt die Römerkarte da ziehen? Wie kannst du nicht mir vertrauen, dass ich dich, sondern er ermutigt ihn und er stärkt ihn und sagt, Mensch, wir sind miteinander unterwegs. Und Jesus bestätigt dann auch noch den Plan von Paulus nach Rom zu reisen. Das erste Mal, dass das so ganz unmittelbar von Jesus her gesagt wird. Was können wir für uns daraus hören? Also einmal noch, ach ja, das hatte ich noch, dass es ein Gottesreden ist. Und dass hier, ihr seht, da habe ich GM so miteinander verbunden. Wenn wir im Heiligen Geist leben, dann ist das ja so eine Mischung. Das Reden Gottes wahrzunehmen und das eigene Denken, das lässt sich dann irgendwann kaum noch so richtig trennen. Woher denke ich das eigentlich, was ich gerade denke? Ist es Gottes Geist in meinem Leben? Das wollen wir uns gleich nochmal genauer bewusst machen. Also Hinweise für uns. Wir glauben an einen Gott, der nicht schweigt, sondern mit uns spricht. Das heißt nicht, dass Gott immer redet. Das heißt auch nicht, dass es manchmal Zeiten gibt, wo wir Gott als schweigend erleben, wo wir gerne Wegweisung und Reden Gottes wahrnehmen wollen. Das kommt auch vor und es ist umso schwieriger. Aber grundsätzlich glauben wir daran, dass Gott mit uns redet. Dass es nicht nur eine einseitige Beziehung ist von uns zu Gott, dass wir ihm was sagen oder ihm was bringen, sondern dass er auch in unser Leben hineinredet. Das interessiert es an unserem Leben und uns begleitet. Und Gottes Reden geschieht auch durch eine innere Gewissheit, die der Heilige Geist in uns gibt. Also wer mit Jesus lebt, der sagt Paulus das unter anderem, der hat den Heiligen Geist bekommen. Und das ist etwas, wo Gott, der Glaube an Gott nicht nur außerhalb von uns ist, also hier bin ich und ich glaube, da ist ein Gott und mit dem rede ich und der handelt in meinem Leben, sondern Gott verbindet sich, ich will das jetzt nicht übertreiben, das sozusagen, mit uns durch seinen Heiligen Geist. Also das, was ich als Mensch, der mit Jesus lebt und unterwegs ist, denkt und redet und fühlt, ist auch immer gleichzeitig vom Heiligen Geist mitgeprägt. Das heißt nicht, dass es hundertprozentig ist, deswegen dieser Schrägstrich, es ist immer beides. Aber wenn ich den Gedanken habe, dies und jenes ist dran und dieses, das ist eine Wirklichkeit meines Empfindens, dann kann ich auch davon ausgehen, dass Gottes Geist in meinem Leben handelt und redet, auch durch das, was in mir ist. Also es ist nicht immer so eine Trennung, hier bin ich, da ist Gott, sondern Gott verbindet sich mit uns durch seinen Heiligen Geist. Paulus sagt das im Römerbrief, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Kinder Gottes. Das ist also sogar eine Qualitätsaussage darüber, ob jemand Kind Gottes ist oder nicht. Also ob wir uns vom Geist Gottes leiten lassen oder nicht. Ob wir damit rechnen, dass Gott durch seinen Geist in uns lebt, uns prägt, mit uns redet, uns führt. Oder ob wir immer denken, das kann gar nicht sein. Da ist immer so eine unendliche Entfernung zwischen Gott und uns. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist. Paulus hatte im Geist diesen Eindruck, das ist dran. Und dann erst relativ spät stellt sich Gott dazu. Also Paulus kommt dann letztlich doch in Rom an. Entschuldigung. Das müsste man jetzt lesen, wie es weitergeht. Er ist dann erstmal, wie gesagt, 2 Jahre in Caesarea und so weiter. Und irgendwann wird er tatsächlich nach Rom gebracht. Aber das schauen wir uns jetzt nicht mehr an. Ich möchte uns in unserer Jesus-Nachfolge ermutigen. Ich möchte dich und mich ermutigen auf unserem Weg mit Jesus, ihm nach. Als erstes, du darfst darauf vertrauen, dass Gott auch dich durchs Leben begleitet und führt. Also, dass das eine Wahrheit ist. Nicht nur irgendwelche großen Gottesmänner oder Gottesfrauen werden irgendwie von Gott geführt, sondern jeder. Du darfst das wissen. Gott führt dich. Jesus führt dich durchs Leben und begleitet dich. Du bist nie von ihm allein gelassen. Manches Mal nehmen wir es nicht richtig wahr, wie er redet, oder er kommt uns entfernt vor, aber er ist mit uns auf dem Weg. Und Gott gibt seine Wegweisung auf unterschiedlichste Weise. Also wir können nicht Gott festlegen, wie er zu uns reden will. Natürlich gibt es vornehmliche Wege, also Bibellesen und Beten ist sicherlich eins der vornehmlichsten Wege, wie Gott zu uns redet. Aber auch im Gespräch mit anderen zu sein oder auf das zu achten, was in unserem Leben passiert. Gott gibt seine Wegweisung auf ganz unterschiedliche Weise. Und du musst wissen, dass du keine Marionette bist, wo nur so die Fäden gezogen werden, du gar nicht genau weißt, wieso geht's jetzt eigentlich da oder da lang, sondern du bist aktiv im Geist an der Wegfindung beteiligt. Auch wenn die Partnerschaft mit Gott keine Partnerschaft auf Augenhöhe ist, also keine gleichberechtigte Partnerschaft, aber trotzdem ist Gott mit uns im Gespräch. Und das, was wir erfahren, erfühlen und denken, spielt eine große Rolle dabei. Und Gott hat nicht seinen Plan, den er eiskalt durchzieht, und wir weichen irgendwo einen Zentimeter davon ab, dann sind wir schon verloren, sondern er ist mit uns auf dem Weg. Und Gott ist so groß, dass er sogar unser Ängste, unser Versagen, unsere Schuld mit einbauen kann in seine Wege. Und manches Mal auch mit uns dann manchen Umweg geht. Aber so ist Gott. Er ist nicht der Eiskalte, der da oben nur guckt, ob wir ja nicht einen Zentimeter abweichen. Denn Gott kann mit deinen Grenzen umgehen. Das schafft er. Der kennt dich und mich viel besser als wir uns selber. Und der weiß, wo wir glaubensmutig sind. Und der weiß, wo wir dann auch manches Mal sehr ängstlich sind. Und all das, was wir eigentlich glauben, hinten drüber werfen. Gott kann damit umgehen. Ich möchte dich und mich dabei ermutigen, so auf dem Weg mit Gott zu sein, im Gespräch mit ihm zu sein, darauf zu vertrauen, dass er mit jedem von uns unterwegs ist und er mit uns reden und sprechen möchte, uns beteiligen möchte. Ich möchte mit Paulus noch an dieser Stelle abschließen. Das Leben von Paulus endet in Rom. Das wissen wir aber nicht aus der Bibel, sondern das wissen wir aus irgendwelchen kirchlichen Überlieferungen später, wo davon die Rede ist, dass Paulus also in Rom das Martyrium, also dass er für Jesus dort gestorben ist. Das steht aber nicht in der Bibel, interessanterweise. Das steht auch nicht in der Apostelgeschichte, obwohl die Apostelgeschichte geschrieben wurde, als Paulus schon lange tot war. Das müssen wir mal wahrnehmen. Also in der Apostelgeschichte steht das nicht, dass Paulus gestorben ist in Rom, weil man keine Heiligenverehrung gemacht hat. Weil die Apostelgeschichte keine Heldengeschichte von Paulus ist oder von Petrus oder von sonst wem, sondern weil es davon erzählt, wie das Evangelium weitergesagt wurde. Und deswegen endet die Apostelgeschichte mit diesen wunderbaren Versen, Apostelgeschichte 28, 30 bis 31. Paulus blieb volle 2 Jahre in seiner Mietwohnung. Es war also so eine Art offener Vollzug, den die Römer da gemacht haben. Er lebte dort. Er hieß alle willkommen, die zu ihm kamen. Er verkündete ihnen das Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn, mutig und offen und völlig ungehindert. Damit endet die Apostelgeschichte mit diesen wunderbaren Worten. Völlig ungehindert. Das ist das Evangelium. Das ist das, was Gott durch Paulus getan hat und mit dir und mir auch vorhat und tut. Wir sollen mutig und offen und völlig ungehindert leben. Nicht, dass die äußeren Umstände uns manchmal sehr behindern, das merken wir bei Paulus. Aber diese innere Freiheit in Christus zu haben, bei ihm dran zu bleiben, mutig und offen und völlig ungehindert zu leben, weil wir mit Jesus unterwegs sind, weil wir uns ihm anvertrauen können. Das wünsche ich dir und mir von Herzen, dass wir diese innere Freiheit haben dürfen in Christus. Gott segne uns darin. Amen.